NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Mai 1567. Der Todestag des spanischen Architekten Juan Bautista de Toledo.
Es ist der Tag des heiligen Georg.
Dies ist ein guter Tag, um den Grundstein zu legen für das neue Schloss und das Kloster seiner Majestät Philipps II. Wir setzen diesen Stein an die Stelle, wo bald das Refektorium des Klosters erwächst. Genau da, wo dann der Stuhl des Priors stehen wird. Lasst uns gemeinsam beten.
So könnte es gewesen sein, damals im April 1563, als Juan Bautista de Toledo, erster Architekt und Baumeister des spanischen Königs, den Grundstein für den Escorial feierlich legt. Hier, an den Ausläufern der Sierra de Guadarrama nördlich von Madrid, will Philipp II. Seine weltliche Macht demonstrieren. Und hier setzt sich auch der Hofbaumeister Juan Bautista de Toledo ein Denkmal.
Der erste Planer des Escorial und ja, sicher eine der rätselhaftesten Figuren vielleicht. Man weiß, dass er wahrscheinlich so 1515 geboren wurde. Man erschließt es aus einem Gerichtsdokument, wo er als Zeuge auftritt und wo er als Zeuge mit Namen, Berufsbezeichnung und Alter erscheint.
Und zwar im Jahr 1565. Damals gibt er vor Gericht an, er sei
mehr oder weniger 50 Jahre alt.
Und von daher kann man eben sagen, 1515 geboren.
Genauso wenig weiß man, in welcher Stadt Juan Bautista geboren wird. Toledo, wie sein Name nahelegt, oder Madrid, wo er die letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod verbringt.
Er selber hat nie einen Hinweis darauf gegeben.
Die Kunsthistorikerin Sylvain Hensel ist Expertin in spanischer Geschichte der Renaissance. Über Kindheit und Jugend dieses wichtigen Architekten weiß man so gut wie nichts.
Gar nichts. Also definitiv überhaupt nichts. Was man weiß, ist, dass er selbst von sich sagt, er sei als junger Mann Bauleiter oder Baumeister gewesen. Wo er das gewesen ist, was er für eine Schulbildung gehabt hat, darüber gibt es überhaupt keine Hinweise. Das erste Mal, wo er greifbar wird, in etwa, ist eigentlich, als er dann in Italien ist.
Kastilien Anfang des 16. Jahrhunderts. Der Habsburger Karl V. regiert über ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Die letzten Mauren sind kaum vertrieben, Spanien noch lange nicht geeint. Da macht sich der junge Juan Bautista auf den Weg nach Italien. Er will Baumeister werden. Vermutlich geht er nach Florenz.
Das ist denkbar und nicht unwahrscheinlich. Italien ist einfach um diese Zeit das Land, was den Ton angibt, architektonisch. Und dass man als junger Mann, der sich für diese Dinge interessiert, nach Italien geht, das ist schon sehr wahrscheinlich. In Spanien ist auf dem Gebiet relativ wenig zu holen. Um diese Zeit einfach, weil auch in Spanien selbst noch sehr stark die maurische und eine spätgotische Tradition vorherrscht zumindest und Renaissance-Elemente erst nach und nach in Spanien Eingang finden.
Wann Juan Bautista nach Italien geht, unbekannt. Ob er in Florenz oder Neapel seine erste Zeit verbringt, ebenfalls unbekannt. Wahrscheinlich ist, dass er in Italien von den Baumeistern der damaligen Zeit lernt. So auch von Andrea Palladio, der damals einer der berühmtesten Architekten ist. Ob Juan Bautista ihn auch trifft, das weiß man hingegen nicht.
Also, dass er von Palladio gelernt hat, das ist, glaube ich, selbstverständlich für einen Architekten seiner Generation. Aber natürlich hat Juan Bautista de Toledo, das weiß man aus der Korrespondenz und das weiß man auch, weil man Teile seiner Bibliothek kennt, ein sehr umfassendes kunsttheoretisches und literarisches Wissen gehabt.
Juan Bautista wird in Italien zum Architekten und Ingenieur. In seinen Lehrjahren trifft er wahrscheinlich auch Michelangelo. Als dieser die Bauarbeiten am Petersdom in Rom übernimmt, wird Juan Bautista zweiter Architekt im Vatikan. Dort taucht er in den Bauakten zum ersten Mal am 23. Dezember 1546 auf.
Ist die erste Nennung, die detektivisch erschlossen werden muss, denn die Quellen, die Bauunterlagen werden zweisprachig geführt, Italienisch und Lateinisch. Und in beiden Bauakten taucht ein Juan Bautista oder ein Giovanni Battista, der Italienische natürlich, auf mit dem Beinamen Alfonsis, aber auch mit der Spezifikation Hispalense. Und das liegt doch sehr nahe, dass diese dort genannte Person eben Juan Bautista de Toledo ist, also unser Juan Bautista de Toledo, der am Escorial dann später gearbeitet hat.
Juan Bautistas Lohn als Architetto Segundo im Vatikan beträgt 12,5 Dukaten pro Monat, damals eine fürstliche Summe. Der Papst höchstpersönlich stellt ihn ein. Als rechte Hand von Michelangelo kümmert Juan Bautista sich um die Verträge mit den Handwerkern, organisiert den Einkauf von Material, zeichnet Pläne, baut Modelle.
Und das hat natürlich auch zu großen Spekulationen geführt, weil in der Michelangelo-Forschung Juan Bautista de Toledo nicht existent ist. Also das muss man ganz klar sagen. Also da existiert Michelangelo und dann sehr lange erstmal niemand. Das ist aber inzwischen wiederum überholt, also man ist bereit zuzugestehen, Juan Bautista de Toledo hat auf der Baustelle von St. Peter in Kontakt mit Michelangelo gearbeitet und es bleibt diese Bezeichnung eben als zweiter Architekt und das, ja, legt doch eine bedeutende Stellung nahe.
Kaum erscheint Juan Bautista in den historischen Quellen, schon taucht er wieder ab. Ende Februar 1548 erhält er in Rom seinen letzten Lohn. Danach verschwindet er und keiner weiß wohin. Erst irgendwann 1549 erscheint er wieder, und zwar in Neapel, das damals zur spanischen Krone gehört.
Was genau Juan Bautista de Toledo bewegt, nach Neapel zu gehen, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht genau, was er dort getan hat. Gesichert ist einzig und allein eine Tätigkeit an den Fortifikationen von Castel Nuovo.
Die berühmte Burganlage von Neapel. Gesichert ist aber, Juan Bautista heiratet in Neapel seine Frau Ursula und die beiden bekommen Töchter.
Was man weiß, ist, dass er dort eine Mühle besessen hat. Und man weiß, dass sein Schwiegervater in Neapel einen Posten gehabt hat und da gelebt hat.
Juan Bautistas Ruhm reicht trotzdem bis ins ferne Flandern. In Gent schickt der spanische König Philipp II. Im Juli 1559 einen Brief nach Neapel. Juan Bautista möge bitte sein Architekt werden.
Wie Juan Bautista de Toledo an Philipp empfohlen wird, das ist auch unklar. Also man weiß nicht, wer diese Empfehlung ausgesprochen hat. 1559 in Gent ergeht die Bestallung für Juan Bautista de Toledo. Das ist ein Rätsel auch. Philipp II. Sucht jemand Qualifiziertes als Baumeister, als Architekt. Und Philipp II. Ist jemand, der sich offensichtlich sehr klar darüber ist, dass man als Herrscher Architektur auch als Markenzeichen braucht. Es ist ja charakteristisch, dass er weggeht aus Granada. Die katholischen Könige haben erstmal gesagt, Granada ist die Hauptstadt, weil das die imposante, große maurische Königsstadt gewesen ist, die sie jetzt eingenommen haben. Karl V. baut in Granada direkt neben die Alhambra, die er sehr bewundert hat und sehr geschätzt hat, seinen eigenen Palast durch Pedro Machuca. Und Philipp II. Macht sich aber sehr schnell klar, dass Granada einfach ungünstig liegt. Und er überlegt dann eine Neugründung, indem er nach Madrid geht.
Von Italien aus macht sich auch Juan Bautista auf den Weg zurück in seine Heimat. Anfang 1560 erreicht er Madrid.
Um diese Zeit eine winzige Ansiedlung, da ist nichts. Um diese Stadt aber wirklich als Residenz auszubauen, braucht er einen qualifizierten Baumeister, der seine Ideen auch mitträgt. Und da ist ganz offensichtlich Juan Bautista de Toledo der Geeignete.
Schickt das an Juan Bautista und fragt ihn nach seiner Meinung.
König Philipp vertraut seinem Architekten blind. Juan Bautista baut als erstes die alte Burg in Madrid um. Und er widmet sich zwei Großprojekten, der Sommerresidenz des Königs in Aranjuez und der Planung des Escorial, der gigantischen Schloss- und Klosteranlage, die bislang nur im Kopf von Philipp II. Existiert. Juan Bautista bringt dessen Ideen zu Papier.
Was er gemacht hat, sind die Pläne für die Disposition dieser Anlage, die ja wirklich sehr einfach und sehr schlagend und in einem propagandistischen Sinne unglaublich überzeugend ist. Wir haben eine rektanguläre Anlage mit 4 Innenhöfen und wir haben die Hauptachse, auf der liegt die Bibliothek, auf der liegt die Kirche und direkt hinter der Kirche die Wohnräume von Philipp II. Wir haben dann auf der einen Seite das Kolleg, also die Ausbildungsstätte für Theologen und junge Studenten, dann dahinter die Privaträume der königlichen Familie und auf der anderen Seite das Kloster.
Granitgewordene Macht, schnörkellos, funktional, groß, ein Symbol der Gegenreformation und heute gerne als das 8. Weltwunder beschrieben.
Als ich von Neapel nach Madrid kam, verlor ich meine Frau, meine Töchter, mein Haus.
1563 schickt Juan Bautista nach seiner Familie in Neapel. Doch er wartet vergeblich. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Vermutlich werden sie bei der Überfahrt von türkischen Piraten überfallen, entführt oder getötet.
Ja, dieses traurige Schicksal, ja, das rührt einen natürlich sehr an. Ja. Man würde gerne mehr wissen. Also er hat ja offensichtlich in Neapel geheiratet, hat Kinder gehabt. Wie lange die Ehe bestanden hat, weiß man auch nicht. Er lebt dann in Spanien alleine und konzentriert sich ganz auf seine Aufgaben für Philipp II.
Alles, was von jetzt an getan werden muss, soll nach den Vorstellungen von Juan Bautista de Toledo erfolgen, unserem Architekten.
Von seinen Zeitgenossen wird Juan Bautista längst der spanische Vitruv genannt, nach dem berühmten antiken römischen Architekten. De Toledo perfektioniert die Baukunst der Renaissance in Spanien. Philipp II. Macht ihn zum königlichen Architekten auf Lebenszeit. Juan Bautista ist 1566 auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er ist der beste Baumeister Spaniens. Anfang 50 und doch schon ein alter Mann. Nach und nach überträgt er die Bauarbeiten am Escorial seinem Gehilfen Juan de Herrera. Er wird in der Geschichte später den Ruhm ernten für das, was Juan Bautista de Toledo von Italien mit nach Spanien bringt. Die Kunsthistorikerin Sylvain Hensel.
Dass Herrera so viel populärer geworden ist, liegt an der Geschichtsschreibung des 18. und 19. Jahrhunderts, als man versucht hat, diesen Estilo des Ornamentado, diesen sehr strengen, habsburgisch prägten Stil, als eine Art spanischen Nationalstil zu konstruieren. Und damit wird dann eine Figur wie Herrera, der sich besser verbinden lässt, mit weiteren Bauten auch noch in anderen Orten, der ist da einfach besser geeignet.
Denn vieles, was Juan Bautista de Toledo in Spanien geplant oder gebaut hat, wird im Laufe der Zeit zerstört. Wenig Architektur ist geblieben von jenem Freund Michelangelos, der seinerzeit mit am Petersdom in Rom baute. Die Gartenanlagen in Aranjuez, das Kloster der Descalzas Reales in Madrid, die Grundrissplanung des Escorial.
Man hat halt auch als Kunsthistoriker gerne eine Person, die man greifen kann. Und ist immer ganz unzufrieden, wenn da so wenig Material vorhanden ist. Und das zweite Unglück ist natürlich, dass so wenig erhalten ist.
Mit freiem Willen und bei klarem Verstand.
Diktiert Juan Bautista einem Schreiber Mitte Mai 1567 sein Testament. Der Architekt stirbt nur wenige Tage später am 19. Mai im Alter von 52 Jahren. Der kühne Spanier, wie man ihn in Rom nannte, wird beigesetzt in der Kirche Santa Cruz in Madrid. Als er stirbt, ist der Escorial noch lange nicht fertig. Auf seinem Grundstein aber für immer eingraviert steht Johannes Baptista Architectus, Juan Bautista Architekt.
Man kann nicht sagen, dass er ganz unterginge. Also im Gegenteil, ich war ganz erstaunt zu sehen, dass jetzt in einem dicken Wälzer über europäische Kunst im Zeitalter der Reformation Toledo tatsächlich ein eigenes Kapitel bekommen hat. Immerhin, ne?
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Juan Bautista de Toledo, der heute vor 450 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.